Willkommen im Märchengarten. Ich lese heute das Märchen Meister des Chaturanga von Caroline Steiner. Erschienen in der Anthologie Wüstenlied, orientalische Märchen im Sperling Verlag. Einst lebte im fernen Perserreich ein junger Mann mit dem Namen Bahadir. Bahadir hatte 3 Brüder, von denen jeder auf seine Weise besonders war. So war Ali der Älteste von großem Körperbau und zeichnete sich durch seine Stärke aus. Jamal, der Zweitälteste, war der Schöne, der von jedem beneidet wurde und der überall die Blicke der Menschen auf sich zog. Farin, der Drittälteste, war der Intelligenteste der Brüder und beherrschte das Schreiben und Rechnen. Bahadir jedoch war klein, schmächtig und ungeschickt und hatte nichts Besonderes an sich. Er war nicht stark, weder von besonderer Schönheit, noch konnte er schreiben und rechnen. Während seinen Brüdern das Glück auf Schritt und Tritt folgte, so schien es um Bahadir einen großen Bogen zu machen. Und da er als Letzter geboren wurde, sollte er so lange kein Glück haben, bis seine Mutter noch einen Sohn gebären würde. Doch leider meinte es das Schicksal nicht gut mit ihm, denn seine Mutter gebar von nun an nur noch weibliche Nachkommen. So vergingen die Jahre, und Bahadir wuchs zu einem jungen Mann heran.
»Ach, wehe mir«,
sagte Bahadir eines Tages zu sich selbst.
»Hier werde ich nie glücklich. Ich gehe fort. Vielleicht kann ich auf dem Weg, der mir bevorsteht, meinem Schicksal entgehen.«
So kam es, dass Bahadir eines frühen Morgens seine Sachen packte und sich ungewiss auf eine weite Reise machte. Seine Familie ließ er betrübt, aber auch ein wenig erleichtert zurück, denn er hatte neue Hoffnung auf ein glückliches Leben geschöpft. Während Bahadir versuchte, seinem traurigen Schicksal zu entkommen, das ihm unmerklich folgte, geschah es, dass er eines Tages eine seltsame Bekanntschaft machte. Bahadir wanderte, müde von der Hitze, einen steinigen, steilen Pfad hinauf, als er hinter einem Gestrüpp plötzlich Hilferufe hörte. Und weil Bahadir ein guter Mensch war, eilte er sofort zu der Stelle, woher er glaubte, die Rufe gehört zu haben. Doch er konnte dort niemanden sehen. Bahadir wollte sich wieder auf den Rückweg machen, als er plötzlich erneut Rufe vernahm. Diesmal kamen sie von einem Baum, der einige Schritte entfernt wuchs. Vorsichtig ging Bahadir auf diesen zu. Auch hier konnte er niemanden finden.
»Da will mir doch jemand einen Streich spielen«,
sagte Bahadir verärgert und wollte schon wieder umkehren, als er plötzlich erneut eine Stimme hörte.
»So warte doch«,
rief jemand neben ihm. Verwirrt blickte er sich um, aber außer dem Baum konnte er niemanden erkennen.
»O Allah, das muß die Hitze sein«, seufzte er. »Nun sieh dich doch um, ich stehe hier auf dem Boden und kann mich vor Schmerzen nicht bewegen, so hilf mir doch, Mensch«,
antwortete ihm die Stimme sogleich. Der junge Mann blickte auf den Boden, und da sah er eine lange Silberkette, die bis zu dem Baum reichte.
»Aber ich kann doch niemandem helfen, wenn ich niemanden sehe«, beschwerte er sich. »Los, los, löse die Kette von dem Baum«,
erwiderte die Stimme voll Schmerz. Sofort griff Bahadir nach dem kostbaren Stück und löste vorsichtig den Knoten der Kette. Da geschah es, dass der Baum langsam verwelkte und sich in einen kaspischen Tiger verwandelte. Hatte jemand schon so etwas gesehen? Ein Baum, der ein Tiger ist. Bahadir war so starr vor Schreck, dass er sich nicht rühren konnte, und so blieb er stehen und betrachtete das samtige Fell des Tieres. Und als hätte Bahadir nicht schon genug an seinem Verstand gezweifelt, begann der Tiger nun auch noch zu sprechen.
»Ich, der große Djinn, bin dir zu Dank verpflichtet, und da ich heute von besonders gutem Gemüt bin, möchte ich dir zum Dank einen Wunsch erfüllen.«
Bahadir begriff, wen er vor sich hatte, und warf sich vor Ehrfurcht auf den Boden.
»Oh, großer Djinn, bitte tut mir nichts. Hier habt ihr eure Silberkette wieder. Ich bedaure, dass ich nicht schneller gehandelt habe.« »Schweige, Mensch«,
antwortete der Tiger Djinn.
»Du hast mir aus einer misslichen Lage geholfen, denn, wie du sicher weißt, verbrennt Silber so einem Wesen wie mir die Haut, und deshalb behalte die Kette für dich. Doch stelle meine Geduld nicht weiter auf die Probe. Wenn du also einen Wunsch hast, dann äußere ihn jetzt oder nie.«
Der erstaunte Bahadir dachte nach, was er sich wohl von dem Djinn wünschen könnte.
»Oh, großer Djinn, ich lief von zu Hause weg, um meinem Schicksal zu entgehen. Ich bin so ein Nichtsnutz und ein Taugenichts zugleich, ungeschickt und untalentiert. Also mache mich doch zu etwas Besonderem, wie meine Brüder es sind.«
Der Djinn dachte über die Antwort des Mannes nach.
»Ich werde dich leider enttäuschen müssen, denn ich kann dich nicht zu einem anderen Menschen machen. Dennoch möchte ich dich nicht mit leeren Händen verlassen. So nehme wenigstens etwas Besonderes an dich, wenn ich dich schon nicht zu etwas Besonderem machen kann.«
Der Djinn reichte ihm ein rotes Samtsäckchen, bevor er schließlich im Nichts verschwand. Als Bahadir es öffnete, sah er, dass sich darin einige hölzerne, blutrote Figuren befanden, in allerlei verschiedenen Formen. Da Bahadir nichts damit anfangen konnte, steckte er sie enttäuscht in seine Tasche und machte sich wieder betrübt auf den Weg. Bald erreichte Bahadir eine kleine Stadt, und als er dort auf einen Händler traf, fragte er diesen nach der Bedeutung der seltsamen Figuren. Beflissentlich erklärte der Händler ihm, dass es sich dabei um Figuren des beliebten Spiels Chaturanga handele. Als er sie Bahadir für einen hohen Preis abkaufen wollte, so zögerte dieser, denn der Djinn hatte ihm ja gesagt, dass die Figuren etwas Besonderes sind.
»Ich muß dich leider enttäuschen, aber die Figuren sind mir zu wertvoll, um sie zu verkaufen«,
wehrte Bahadir das Angebot ab. Der Händler reagierte mürrisch.
»Aber du wusstest doch bis jetzt noch gar nicht, um was es sich hierbei handelt. Ich bin ein ehrlicher Mann und habe dir den Wert deiner Figuren offenbart. Ein anderer hätte dich schon längst übers Ohr gehauen. So zögere nicht, denn ein besseres Angebot wirst du so schnell nicht mehr bekommen.«
Doch Bahadir ließ sich nicht überreden, und der Händler bat ihn beleidigt, seinen Stand zu verlassen. So machte sich der junge Mann auf die Suche nach einem Lehrer, denn er wollte herausfinden, was das Besondere an den Figuren ist. Alsbald fand er auch einen. Sein Lehrer brachte ihm schließlich die wichtigsten Regeln des Chaturanga bei, und immer wenn Bahadir mit seinen blutroten Figuren gegen ihn oder andere Schüler antrat, musste er feststellen, dass er gewann, und es dauerte nicht lange, bis sich Bahadir der Besonderheit seiner Figuren bewusst wurde. Da er aber Angst hatte, jemand könnte hinter das Geheimnis kommen, brach er den Unterricht ab und setzte seine Reise fort. Schon bald versuchte er sich an anderen Spielern, und auch hier stellte er fest, dass er immer gewann, wenn er mit den blutroten Figuren spielte.
»Ich gewinne jedes Spiel, ohne dass ich mich besonders anstrenge. Und wenn ich mal nicht mit den Figuren des Djinn spiele, so spüre ich deutlich, was für ein Anfänger ich bin. Ach, guter Djinn, diese Figuren sind wahrhaftig etwas Besonderes«,
sagte Bahadir eines Tages zu sich selbst. Und schnell erkannte der junge Mann den Nutzen, den er aus der Gabe des Tiger-Djinn schöpfen konnte. So reiste Bahadir von Stadt zu Stadt, um gegen die Meister des Chaturanga anzutreten. Da es ein angesehenes Spiel war, gewann auch Bahadir immer mehr an Ansehen. Durch den Gewinn der Spiele wurde er bald ein reicher Mann, aber weil Bahadir dennoch bescheiden war, gab er nur das Nötigste aus. Jedoch kaufte er sich einen schwarzen Hengst, der ihm seine Last abnahm und ihn den Weg von Stadt zu Stadt erleichterte. So dauerte es nicht lange, bis sich das Gerücht um den seltsamen Mann, der nie ein Spiel verlor, im ganzen Land verbreitete. Und schon bald gaben ihm die Leute Beinamen wie Meister des Chaturanga oder der Unbesiegbare. Auch fingen die Perser an, sich seltsame Geschichten über ihn zu erzählen. So solle er mit den Augen eines Dämons spielen und so jeden Zug seines Gegners voraussehen. Wieder andere behaupteten auch, er würde seine Gegner hypnotisieren, sobald sie ihm in die Augen sahen. Bald schon füllte Bahadir ganze Säle von Zuschauern, die das Wunder selbst miterleben wollten, und während die Säle immer größer wurden, wuchs auch der Inhalt seiner Börse. Schon nach wenigen Wochen konnte er sein Vermögen nicht mehr einfach unbewacht mit sich tragen, so dass er sich von seinem Geld einen Knecht leistete, den er für die Bewachung mit 2 Talern pro Tag bezahlte. Doch da der Mann mit dem schwarzen Hengst überall bekannt war, geschah es, dass er eines Nachts ausgeraubt wurde. Das Einzige, was Bahadir am nächsten Morgen, als er erwachte, vorfand, war das abgebrannte Lagerfeuer. Die Räuber hatten alles mitgenommen. Das Geld, seine Kleider, seinen Hengst, ja sogar der Knecht war verschwunden. Nur seine Kleider, die er am Körper trug, und das Samtsäckchen, das gut versteckt gewesen war, hatte man ihm gelassen. Bahadir glaubte sofort, das müsse seine Strafe sein, denn er hatte mit seinem Spiel die Menschen betrogen. Nicht sein Können war für die Siege verantwortlich, der Grund für seine zahlreichen Siege waren die Figuren des Dschinn, die ihn immer gewinnen ließen, egal wie aussichtslos die Lage zu sein schien. Mit diesem drückenden Wissen zog Bahadir mit seinen Chaturanga-Figuren zu Fuß weiter. Zu dieser Zeit herrschte der große Schah Shuja. Jeder im Land wusste, dass der Schah gerne Chaturanga spielte. Er lebte in einem prächtigen Palast in Shiraz und hatte viele Frauen, viele Söhne und Töchter. Eine von seinen Töchtern, Rudumna, so erzählte man, sei so schön wie der aufgehende Mond. Der Schah, den man auch König des Chaturanga nannte, hatte versprochen, demjenigen Rudumna zu geben, der ihn in diesem Spiel besiegen würde. So geschah es, dass das Schicksal Bahadir eines Tages vor die Tore der Stadt Shiraz führte. Eine blühende und ruhmreiche Stadt, die besonders durch ihre zahlreichen und prächtigen Gärten bekannt war. In Shiraz sah er an jeder Straßenecke Menschen, die ihn zu einer Partie Chaturanga aufforderten. Es kostete ihn unheimliche Beherrschung, nicht gegen sie anzutreten, doch er hatte sich geschworen, etwas bedachter mit der Gabe des Dschinn umzugehen. Es dauerte nicht lange, bis auch Bahadir von der Tochter des Schahs hörte. Man pries sie als wahre Schönheit, mit langem schwarzem Haar und tiefblauen Augen wie das dunkle Meer. Je mehr Bahadir von ihr hörte, desto mehr wünschte er sich, sie mit eigenen Augen zu sehen. Eines Tages erfuhr Bahadir von einem Mann, der früher in den Gärten des Palastes gearbeitet hatte. Sofort machte er sich auf die Suche nach ihm, denn sicher würde dieser mehr über Rudumna wissen. Er fand Navid im Schatten seines Hauses. Wohl wissend, wen er vor sich hatte, forderte Navid ihn lächelnd zu einem Spiel auf.
»Nur zu, mein Freund, wir spielen ein faires Spiel, bei dem du nichts zu verlieren hast.« »Ich bin nicht hier, um gegen euch zu spielen, alter Navid. Ich hatte mir erhofft, ihr könntet mir verraten, wie ich die Tochter des Schahs treffen kann.«
Navid überlegte kurz, bevor er antwortete.
»Nun gut, ich werde dir verraten, wo du die Prinzessin treffen kannst. Allerdings wirst du mich davor besiegen müssen.«
So trat Bahadir letztendlich gegen den alten Navid an. Und weil Bahadir mit den blutroten Figuren des Dschinn spielte, verlor der Greis die Partie und musste Bahadir das Geheimnis verraten.
»Wenn du die Tochter des Schahs sehen willst, so gehe heute Abend vor Sonnenuntergang in den Palastgarten. Dort wirst du sie treffen, aber sei vorsichtig, denn wenn du entdeckt wirst, könnte dich das deinen Kopf kosten, denn niemand darf sie zu Gesicht bekommen.«
Voller Freude verließ Bahadir den alten Navid. Er konnte es kaum erwarten, Rudumna zu sehen. Kurz vor Sonnenuntergang schlich sich Bahadir in den wundersamen Garten. Zum Glück wurde er nicht von den Wachen entdeckt. Bahadir lief kreuz und quer durch den grünen Garten und suchte die Prinzessin, doch er konnte sie nicht finden.
»Da hat sich der alte Mann einen bösen Spaß erlaubt. So war ich für einen Moment wirklich fest der Überzeugung, einmal in meinem Leben Glück zu haben. Was bin ich doch für ein Trottel!«
dachte Bahadir verärgert. Er wollte gerade zurück zum eisernen Tor des Gartens gehen, als er plötzlich Musik und ein helles, klares Lachen hörte. Bahadir ging der Musik nach und fand sich plötzlich einer jungen Frau gegenüber, die wunderschön tanzte, begleitet von der Musik ihrer Sklaven. Als diese sich umdrehte, trafen sich ihre Blicke, und beide verliebten sich auf der Stelle ineinander. Verwirrt und weil er Angst hatte, dass ihre Sklaven ihn verraten könnten, floh Bahadir und ließ die Tochter des Schahs in dem Glauben, sie habe einen Geist gesehen. Von nun an verging keine Minute mehr, in der Bahadir nicht an sie dachte, und es quälte ihn, dass sie für ihn so unerreichbar war.
»Ach Herr, was soll ich nur tun? Die Frau meiner Träume ist so unerreichbar wie das Glück«,
sagte Bahadir, bevor er in einen tiefen Schlaf fiel. Als er am nächsten Morgen durch das Zwitschern der Vögel erwachte, beschloss er, ein wenig spazieren zu gehen. Er traf Navid, der ihn nach seinem Kummer fragte, und Bahadir erzählte ihm alles, was er gesehen hatte, wenn auch nicht in allen Einzelheiten. Navid sah ihn fragend an.
»Hast du denn noch nie davon gehört, dass derjenige, der den Schah, König des Chaturanga, in diesem Spiel besiegt, zur Belohnung seine Tochter Rudumna erhält?«
Als Bahadir das vernahm, sprang er auf, umarmte Navid voller Freude und eilte zu seiner Herberge, wo er sein Samtsäckchen aufbewahrt hatte. Und so geschah es, dass sich Bahadir noch am selben Tag zum Palast des Schahs aufmachte und sich auf die Liste der Bewerber eintragen ließ. Der Tag zog sich dahin, denn er musste feststellen, dass er nicht der Einzige war, der um die Hand von Rudumna warb. Erst als die Sonne ihre letzten Strahlen auf das Land warf, wurde Bahadir gerufen. So schritt er langsam durch die prächtigen marmorierten Gänge des riesigen Palastes, und mit jeder Sekunde, der er sich dem Schah näherte, wurde seine Aufregung größer und größer. Letztendlich brachte ihn ein Diener vor eine steinerne Tür, die bis zur hohen Decke des Palastes reichte. Und ehe er sich an ihrer Schönheit satt sehen konnte, wurde das schwere Tor geöffnet, und Bahadir trat in den prächtigen Thronsaal des Schahs ein. Überall um ihn herum roch es nach Weihrauch, und man hatte, weil es schon Abend war, die Öllampen angezündet. Mitten in der riesigen Halle war ein Spielfeld aufgebaut mit ordentlich aufgereihten Chaturanga-Figuren. Dahinter saß auf einem mächtigen Thron, zwischen Kissen und Tüchern, der Schah Shuja.
»Sei gegrüßt, Bahadir, Meister des Chaturanga, wie du dich selber nennst«,
sagte der Schah mit einer rauen Stimme und deutete ihm an, nach vorne zu treten. Bahadir warf sich auf den Boden.
»O Schah Anscha, ich bin heute hier erschienen, weil ich ihre schöne Tochter zur Frau nehmen möchte.«
Der Schah lachte laut darüber.
»Nun gut, wenn du mich, den eigentlichen und einzigen Meister des Chaturanga, besiegst, werde ich dir meine Tochter Rudumna zur Frau geben und dich als meinen Visier bestimmen. Solltest du jedoch verlieren, musst du die Stadt verlassen und darfst nie wieder zurückkehren. Wagst du es dennoch, wirst du deinen Kopf verlieren. Bist du trotzdem bereit, gegen mich, den mächtigen Schah Shuja, anzutreten, koste es, was es wolle?«
Bahadir nickte. Er wollte Rudumna zu seiner Frau haben, denn mit ihr, da war er sich sicher, würde er endlich glücklich werden. Daraufhin deutete ihm der Schah an, auf eines der Kissen Platz zu nehmen, die um das Feld lagen. Bahadir verbeugte sich abermals.
»Bevor wir beginnen, Schah an Schah, würdet ihr mir gestatten, mit meinen eigenen Figuren zu spielen?«
Dieser gewährte ihm schließlich die außergewöhnliche Bitte, nachdem ein Diener die Figuren untersucht hatte und nichts Sonderbares daran entdecken konnte. Bahadir stellte seine Figuren auf das Feld und besiegelte somit das Schicksal des Schahs, das seine Tochter und das seinige. So begann die vielleicht spannendste Partie, die der alte Schah je gespielt hatte, und je länger sie spielten, desto mehr Schaulustige kamen und sie erkannten alle Bahadir.
»Das ist doch der Meister des Chaturanga«,
tuschelten sie untereinander. Viele hatten geglaubt, Bahadir sei tot, denn ein junger Bursche hatte das Gerücht verbreitet, dieser Chaturanga-Meister sei von Räubern überfallen und getötet worden. Andere waren verwundert, dass Bahadir sehen konnte, denn man hatte gemunkelt, der Dämon hätte sich seine von Bahadir gestohlenen Augen zurückgeholt. Bahadir und der Schah spielten bis in die Morgenstunden, und bald erkannte der Schah, dass der junge Mann ein starker Gegner war. Als die Sonne ihre ersten Strahlen durch das hohe Fenster des Thronsaals warf, besiegte Bahadir den Schah mit den Figuren des Dschinn, und jeder, der das Spiel mitverfolgt hatte, war erstaunt.
»Schamat, Schamat, seht, der König des Chaturanga ist geschlagen!«
So ging der Ruf durch die Reihen. Der Schah hielt sein Wort. Erleichtert, endlich einen würdigen Gegner gefunden zu haben, machte er Bahadir zum Visier und gab ihm seine Tochter Rudumna zur Frau. Darauf wurde eine große Hochzeit gefeiert, an der ganz Schiras teilnahm. Bahadir selbst hatte endlich sein Glück gefunden, und weil dem so war, brauchte er die Figuren nicht mehr, und so rief er nach dem Dschinn. Eines Tages, als Bahadir allein durch seinen Garten ging, erschien vor ihm plötzlich eben dieser kaspische Tiger, den er damals gerettet hatte.
»Wie ich sehe«, sagte der Dschinn freundlich, »hast du dein Glück ja doch gefunden, und das, obwohl ich dir nicht einmal deinen Wunsch erfüllt habe.«
»Ich muss dir danken, großer Dschinn, und weil ich nun alles habe, was ich brauche, benötige ich deine Figuren nicht mehr, also bitte ich dich, nehme sie wieder an dich.«
So kniete sich Bahadir vor den Tiger und hielt ihm das Samtsäckchen entgegen.
»Du bist ein bescheidener Mann, Bahadir, aber dennoch hast du nicht ganz gerecht gespielt. Mögest du dafür ein gütiger Visier sein«,
antwortete der Dschinn. Er nahm Bahadir das Samtsäckchen ab und verschwand. Die Szene im Garten war Bahadirs letzte Begegnung mit dem Dschinn. Und auch wenn Bahadir seither nie wieder Chaturanga spielte, so wurde er doch Zeit seines Lebens als einzig wahrer Meister des Chaturanga bezeichnet.
Thank you.